Forderung: Ernährungsberatung als Krankenkassenleistung. In Deutschland gibt es fast keine Daten zu den Auswirkungen der Corona-Pandemie. Deswegen startete die Technische Universität München eine Untersuchung, ob sich Ernährungsverhalten und Körpergewicht von Erwachsenen nach mehr als 2 Jahren Pandemie verändert haben. Leider veränderte es sich in beide Richtungen. 35% legten seit dem Beginn der Pandemie im Durchschnitt 6,5 Kilo zu. 15% der Erwachsenen nahmen dagegen zum Teil deutlich ab. Ein knappes Drittel gibt an, mehr und häufiger zu essen und leider häufig Süßwaren, süße Backwaren, knappe Artikel und Fastfood. Die Veränderungen gehen dabei aus gesundheitlicher Perspektive in eine unvorteilhafte Richtung, denn eine gesunde Ernährung stärkt das Immunsystem. Hören wir dazu Dr. Hans Hauner, Professor für Ernährungsmedizin an der TU München.
Wir wissen, dass sowohl stark übergewichtige Menschen, die sich meistens dann auch überkalorisch ernähren, auf der anderen Seite mangelernährte Menschen, dazu gehören auch Patienten und Patientinnen mit Anorexie und Essstörungen, dass bei diesen Personen das Immunsystem nicht normal funktioniert. Das hat man in der Corona-Pandemie gesehen. Dazu gehört dann auch eine erhöhte Anfälligkeit für Infektionskrankheiten jeglicher Art. Und die Frage ist jetzt, was kann man tun? Was ist die richtige Ernährung, um sich da vielleicht davor zu schützen oder zumindest zu ertüchtigen? Und da ist es in der Tat so, dass das, was wir als gesunde Ernährung empfehlen, also eine pflanzlich betonte Kost mit eher weniger Fleischprodukten, hier günstig ist. Das Gleiche gilt auch für die Mittelmeerkost und das Gleiche gilt auch für eine vegetarische Ernährung. Das ist eine Kost, die wirklich das Immunsystem auch in die Lage versetzt, sich optimal zu entfalten und den Körper auch zu verteidigen. Wir wissen, dass vor allem diese westliche Ernährung mit viel Fastfood, fettreich, zuckerreich, energiereich, wenig Ballaststoffe eben eher ein Nachteil ist für das Immunsystem und es schwächt und eben die Infektanfälligkeit auch erhöht. Deshalb macht es auch in dieser Zeit besonders Sinn, sich mit einer gesunden Ernährung zu beschäftigen. Die ist keineswegs so monoman oder geschmacklos, wie das vielleicht unterstellt wird. Man kann sich wirklich extrem vielseitig und schmackhaft auch gesund ernähren. Das geht sehr gut, wie wir heute wissen. Da gibt es viele Beispiele. Und das schafft jeder in seinem Umfeld, auch unter Berücksichtigung seiner Vorlieben. Das heißt jetzt nicht, dass ich komplett auf Fleisch verzichten muss. Also da gibt es viele Möglichkeiten und auch da wäre natürlich wieder eine gute Ernährungsberatung unter Umständen sehr, sehr hilfreich. Auch bei immunologisch bedingten Krankheiten, wie zum Beispiel Rheuma, also entzündliches Rheuma, wissen wir auch immer besser, was Ernährung da doch an Einfluss besitzt. Wir haben hier viele Krankheiten, die mit dem Immunsystem assoziiert sind, wo Ernährungsaspekte wirklich relevant sind und genutzt werden sollten.
Ja, vielleicht sollten wir uns alle etwas mehr auf unsere Ernährung konzentrieren und uns gesünder ernähren. Die Frage stellt sich aber, warum sind nach diesen Erkenntnissen ambulante Ernährungstherapien immer noch freiwillige Leistungen der Krankenkassen? Hören wir dazu Professor Hans Hauner von der TU München und Professor Martina Dezwan von der Medizinischen Hochschule Hannover.
Das ist eine Forderung, die wir seit Jahrzehnten haben, dass es doch nicht sein kann, dass jede teure und oft auch unsinnige Therapie, die viel kostet, bezahlt wird. Da gibt es ja vieles, was nicht evidenzbasiert ist und von Kassen, ohne mit der Wimper zu zucken, bezahlt wird. Aber eine Ernährungsberatung, wirklich eine einfache Beratungsleistung, für die wir auch gut ausgebildete Fachkräfte haben, wird seit über 20 Jahren nicht mehr bezahlt. Es ist zwar möglich, eine Bezuschussung zu bekommen, das ist aber rein freiwillig, eine Kassenleistung, die dann ein Sachbearbeiter entscheidet und die gar nicht so bekannt ist. Also de facto findet Ernährungstherapie in Deutschland nicht statt. Wir haben das gerade jetzt im Kontext Typ-2-Diabetes erfasst. Wir haben Patienten mit Diabetes befragt und haben auch zu unserem Erschrecken festgestellt, dass die meisten davon noch nie was gehört haben, obwohl wir immer sagen, das ist ja die Grundlage der Behandlung. Und in der Tat ist Typ-2-Diabetes in großen Teilen eine ernährungsbedingte Krankheit, wie viele andere unserer modernen Wohlstandskrankheiten ebenso. Also warum das nicht funktioniert, weiß ich nicht. Das ist oft genug beim gemeinsamen Bundesausschuss vorgetragen worden, der hier die Entscheidungen trifft, wie die versicherten Gelder ausgegeben werden. Das ist alles sehr intransparent. Fachleute sind da meistens nicht beteiligt. Es gibt eigentlich auch genug Studien, es gibt genug wissenschaftliche Evidenz, die auch den Nutzen von Ernährungstherapie beweist, belegt. Natürlich ist das nicht immer 100% und natürlich hängt das sehr stark davon ab, wer dann beraten wird und ob das umgesetzt wird. Aber wir fordern natürlich, dass jeder Mensch, der eine ernährungsmitbedingte Krankheit hat, auch eine Ernährungsberatung erhält und damit die Chance bekommt, dieses Potenzial zu nutzen. Wir machen das ja seit vielen Jahren. Wir sehen wirklich oft, wie dankbar dann Menschen sind und wie gut es im Einzelfall tatsächlich oft gelingt, die Ernährung umzustellen. Das ist ja nicht leicht heute in unserer adipogenen Umwelt. Wir sind ständig schweren Geschützen der Werbeindustrie ausgesetzt, die dann oft Süßigkeiten mit untergewichtigen Mannequins bewirbt, von denen wir wissen, die würden nie sowas anschauen, geschweige denn essen. Also das ist schon eine schizophrene, zynische Situation, in der wir uns immer noch befinden. Und hier müsste längst ein Umdenken erfolgen. Andere Länder sind auch weiter. Und ich glaube, da wären wir wirklich jetzt gut beraten, das endlich mal zu ändern. Das ist auch kostenmäßig kein wirklich riesiger Faktor, wenn Ernährungsberatungsleistungen bezahlt werden. Wir gehen davon aus, es braucht ungefähr 3 bis 6 Beratungstermine, bis sich dann doch langsam Ernährungsverhalten verändert. Das ist, wie gesagt, auch wissenschaftlich inzwischen gut belegt.
Ich würde sogar noch einen Schritt weitergehen. Das wird eine Gruppe geben, die braucht wahrscheinlich mehr als 3 bis 6. Das wollte ich nur noch mal betonen, weil das heißt ja, man muss es ja umsetzen und man muss seine Gewohnheiten dann letztlich lebenslang ändern. Verhaltensänderung, Gewohnheitsänderung. Und da wird man schon Booster-Sitzungen brauchen, sagen wir es mal so. Ja, und es wird viele Menschen geben, die da wahrscheinlich eine etwas längere Betreuung und auch Begleitung brauchen. Ich wollte nur darauf hinweisen, dass bei vielen Menschen, die schon Adipositas haben, und die auch schon öfters versucht haben, Gewicht zu reduzieren und die auch wirklich dann auch eine länger dauernde Unterstützung brauchen. Ich glaube, das Allerwichtigste bei so schweren Essstörungen ist eine relativ frühe Therapiebeginn. Ja, das sollte nicht über Jahre sich sozusagen entwickeln, sondern es sollte früh begonnen werden, die Behandlung zu initiieren. Das ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Die anderen Dinge, vor allem die Binge-Eating-Störung, die kommt ja gerade bei Menschen mit Adipositas häufig vor, auch bei Menschen mit Diabetes, also Typ-2-Diabetes, da ist das relativ häufig. Da gelten dieselben Präventionsmaßnahmen wie auch für Menschen mit Adipositas. Also überhaupt keine Frage.
Das sagt Professor Martina Dezwan von der Medizinischen Hochschule Hannover. Viele unserer Wohlstandskrankheiten sind ernährungsbedingt und somit ist es unverständlich, warum Ernährungsberatung bis heute immer noch keine Krankenkassenleistung ist.